ARD.
Ich kam ja aus dieser Großfamilie mit 10 Geschwistern. Das kam nicht immer überall gut an. Wir wurden als Assi-Familie abgestempelt. Natürlich hatte man auch Angst vor Versagen, weil ich habe ja alles auf eine Karte gesetzt für 150 oder 175 Euro im Monat. Tuba, du hast dein Leben selbst in der Hand. Du kannst selbst entscheiden, welche Geschichte du schreibst. Und meine Geschichte ist keine typische Heldengeschichte, sondern sie hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können.
Sportschau F. Inspirierende Frauen aus dem Sport.
Hallo zusammen, mein Name ist Freddy Schürheck und hier bei Sportschau F stelle ich euch ja immer eine andere, inspirierende Frau aus dem Sport vor. Dieses Mal ist es Tuba Tekkal. Sie ist ehemalige Profifußballerin vom 1. FC Köln. Sie hat mit ihren Schwestern die Menschenrechtsorganisation Havar Help gegründet und hilft mit ihrem Projekt Scoring Girls in Deutschland und im Irak Mädchen durch den Fußball zu empowern. Wir haben uns in ihrem Büro in Köln getroffen und haben über die integrative Kraft des Fußballs gesprochen.
Hallo, liebe Tuba.
Hallo.
Wir sitzen hier bei dir im Office, ganz offiziell in Köln. Beschreib mal gerne für alle unsere Hörerinnen und Hörer, die ja gerade leider nicht mit uns hier sitzen können. Wo sind wir gerade?
Wir sind gerade in Köln-Sülz, wo ich auch lebe. Und hier ist auch direkt auf der Berrenrather Straße unser kleines, süßes Office, ein Raumoffice, wo wir tagtäglich mit unseren pädagogischen Mitarbeiterinnen und Koordinatorinnen arbeiten und gemütlich, schön, vielleicht ein bisschen spärlich eingerichtet. Könnte die eine oder andere Pflanze noch mit drin sein, sehe ich gerade, wenn ich mich so umgucke. Aber wir fühlen uns hier sehr wohl.
Also wir sitzen hier auf großen, grauen, flauschigen Sesseln, haben hier auf so einem kleinen, runden, grauen Fernsehtisch, ist es ja fast schon, haben wir unsere Technik aufgebaut. Und natürlich stehen hier im Flur etliche Fußbälle. Ein riesig großes schwarzes Netz mit ganz vielen blauen und orangefarbenen Fußbällen. Nimm uns mal mit in die tägliche Arbeit hier im Büro. Wie läuft das hier eigentlich ab?
Also tatsächlich finden hier sehr viele Termine statt, keine externen Termine, sondern ganz viele Calls vor allem, aber eben auch Meetings und Workshops. Und was wir eben auch machen, ist, dass wir hier die Treffen abhalten, auch mit den Teilnehmerinnen der Scoring Girls. Und auch während Europameisterschaften oder Weltmeisterschaften machen wir hier sogar manchmal ein Screening. Du kannst dir vorstellen, es wird dann immer sehr, sehr gemütlich. Wir sitzen alle in diesem Nebenraum dann auf dem Boden, machen den Beamer an und gucken dann tatsächlich immer alle Spiele. Das ist schon so ein Place, wo wir auch gerne zusammenkommen, um über bestimmte Dinge zu sprechen.
Das heißt, ich merke schon, das ist hier ein Platz zwischen Eskalation, wenn es um Fußball geht, aber auch mal deepere Gespräche.
Absolut. Muss es ja auch geben, diesen Raum muss es geben, wo die Mädchen auch die Möglichkeit haben, auch zu uns zu kommen, um mit uns über ihre Probleme, Sorgen, aber auch über ihre Träume zu sprechen.
Und ich muss sagen, es ist wirklich ultra gemütlich. Also wir sitzen hier direkt auch neben der Heizung. Es wird von hinten schon richtig schön warm. Also es ist muckelig bei euch, wie man bei uns zu Hause in Ostwestfalen sagen
würde. Soll ich runterdrehen?
Oder? Nein, ich finde es super. Ich finde es perfekt.
Okay.
Wir gucken jetzt am Anfang erstmal, wie immer, mit unserem lieben Kollegen Conny Kleine ein bisschen auf deinen Lebenslauf. Er hat einen Steckbrief für dich zusammengestellt.
Sportschau F. Steckbrief.
Tuba Tekkal ist ehemalige Profifußballerin und leidenschaftliche Menschenrechtsaktivistin. Geboren wurde sie 1985 in Hannover als siebtes von 11 Geschwistern einer jesidischen kurdischen Familie, die aufgrund ihres Glaubens aus der Türkei fliehen musste. Aufgewachsen in einer engen Vier-Zimmer-Wohnung im Stadtteil Linden entdeckte sie dank ihrer Brüder den Fußball. Erst kickte sie heimlich, dann ziemlich erfolgreich. Von der Traumelf der Woche beim TSV Havelse ging es über den großen HSV bis hin zum Bundesliga-Aufstieg mit dem 1. FC Köln. Nach dem Karriereende kandidiert Tuba sogar für das Amt der Vizepräsidentin beim FC. Heute ist die ausgebildete Sport- und Fitnesskauffrau genauso wie ein Teil ihrer Geschwister Gründerin der Menschenrechtsorganisation Havar. Dazu initiiert sie seit 2016 das Projekt Scoring Girls, das Mädchen und junge Frauen aus zugewanderten Familien durch Bildung und Bewegung Zugehörigkeit schenkt. Das mag sie sehr gerne. Den Geruch von frisch gemähtem Stadionrasen, das enge Band innerhalb ihrer Familie und Kakao für alle. Das kann sie gar nicht leiden. Ausgrenzung, Ungerechtigkeiten und wenn es vor dem Spiel mal keine Banane gibt, bringt nämlich Unglück. Besondere Eigenschaft? Tuba verbindet Sport mit gesellschaftlicher Verantwortung, überwindet Grenzen und zeigt, dass Fußball mehr sein kann als nur ein Wettkampf. Fun Fact? Als Kind gab es für sie und ihre Geschwister Ice Cream for Free unten im Haus, in dem sie aufgewachsen sind. Na, so lässt sich, Achtung, lämmern. Und die WhatsApp-Gruppe der Familie Teckal, riesig. Da wird untereinander bis zu 8-mal am Tag telefoniert. Man hat sich eben nach wie vor ziemlich viel zu erzählen. Tuba Teckals Geschichte ist die eines kleinen Mädchens aus Hannover, das sich zu Hause vor dem Fernseher in eine andere Welt träumt und plötzlich selbst zum Vorbild für viele junge Frauen wird. Oder wie sie selbst sagen würde, von der Hauptschülerin zur Bundesverdienstkreuzträgerin. It's been a journey. True. Tuba Teckal.
Wow. Das bin ich. Wahnsinn. Also das voll schön, das irgendwie auch nochmal so runtergebrochen zu hören. Das macht einen schon auch stolz, aber auch sehr demütig. Und das hat er echt schön gemacht.
Also Shoutout an Conny an dieser Stelle. Ja. Jetzt musst du uns natürlich noch ein bisschen was erklären. Diese Sache mit der Banane zum Beispiel. Was hat es denn damit auf sich?
Mit der Banane, das hat Folgendes auf sich. Ich konnte vor den Spielen vor lauter Aufregung nicht immer so viel essen wie andere Mitspielerinnen. Das Einzige, was tatsächlich runterging, damit ich auch Energie habe, war eine Banane. Und deswegen war mein Frühstück meistens immer nur eine oder zwei Bananen. Und in der Halbzeit dann nochmal eine Banane, weil ich irgendwie, ich konnte weder deftig essen, noch konnte ich irgendwie einen Haferbrei essen oder. Und das hat es eben, das war so ein Ritual von mir dann irgendwann. Also, dass ich wirklich, die haben mir die Bananen schon auf den Platz gelegt, die Mädels, aber auch die Betreuer, Betreuerinnen. Und das war so ein Running Gag, der Tuba und ihre Bananen. Und deswegen, das hat es auf sich mit den Bananen. Also, ich liebe Bananen in... Also so essen, ich liebe sie als Shake, ich liebe es als Eis, alles.
Aber das klingt auch gerade gut. Geburtstagsgeschenk für Tuba, einfach eine kleine Schleife um eine Banane drum und dann wird es halt eine Banane.
Ich bin ganz einfach gestrickt.
So, du bist eben groß geworden in einer Familie mit insgesamt 11 Geschwister war die. Also du hast 10 Geschwister noch, ihr seid 11. Was würdest du sagen, wir gucken hier im Podcast ja eigentlich immer darauf, was wir vom Sport fürs ganze Leben gelernt haben. Das machen wir auch vor allen Dingen wieder ganz am Schluss. Jetzt guckt man aber erst mal darauf, was hast du denn von deiner Familie und von deinen Geschwistern für den Sport gelernt? Also was sind es für Skills, die man sich drauf schafft in so einer großen Familie, die man hinterher in einem Mannschaftssport echt gut brauchen kann?
Naja, alles. Alles, was damit zu tun hat. Ich meine, ich bin aufgewachsen mit 10 verschiedenen Charakteren, 10 verschiedenen Menschen, die ganz unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und da muss man zum einen lernen, früh Verantwortung zu übernehmen als 7. Kind, nämlich für die Jüngeren. Ich war 6 Jahre alt, da habe ich die erste Windel gewechselt. Gleichzeitig aber auch lernen, voranzugehen, aber auch im Team zu funktionieren. Trotz all dieser Unterschiede, die man ja auch als Geschwister hat, dann kommt hinzu auf sehr engem Raum, 4-Zimmer-Wohnung mit 11 Kindern. Da kann man, da gibt es sowas wie Privatsphäre nicht und da muss man Mittel und Wege finden, wie das funktionieren kann. Deswegen sind das schon Skills, die für die andere wahrscheinlich Tausende von Euro bezahlen in irgendwelchen Management-Seminaren. Die haben wir von klein auf mitbekommen, mitgekriegt und die helfen einem enorm, nicht nur für die Fußballwelt, das muss man auch ganz klar so sagen, sondern fürs gesamte Leben. Ich meine, heute mit 40 Jahren muss ich schon sagen, das, was mich damals als Kind immer so gestört hat, nämlich diese Großfamilie und dass wir zu viele sind, zu laut und alles, was dazu gehört, das ist etwas, was mich heute zu der Jungen oder zu der Frau gemacht hat, die ich heute bin. Und ich nähre immer wieder davon, wie wir aufgewachsen sind. Und das hat uns natürlich geprägt in allem, so wie wir heute sind.
Gleichzeitig hast du gerade aber gesagt, manchmal hat es dich auch gestört mit so vielen Leuten auf so engen Raum. Und ich glaube, das kann sich jeder vorstellen, der aus einer größeren Familie kommt oder der auch vielleicht einen großen Freundeskreis, WG-Kreis hat, viele Leute einfach auf engem Raum. Das ist laut, das ist anstrengend. Da fühlt man sich manchmal vielleicht auch nicht so gesehen. Da weiß man nicht, wie kann ich mich auch mal zurückziehen. Wie hast du das eben damals gemacht als Mädchen? Was waren so deine Zufluchtsorte, wenn du dann tatsächlich mal ausnahmsweise keine Lust hattest auf Familie, sondern mal einfach für dich sein wolltest?
Ja, also ich habe mich oft im Fernseher verloren. Also wir hatten so einen Fernseher und erstaunlicherweise, obwohl wir so viele waren, durfte ich oft die Macht über diese Fernbedienung haben.
Das ist krass, ja. Weil wir waren zu dritt zu Hause, 3 Geschwister, ja. Und wir haben uns jeden Tag
darüber gestritten. Ja, es ist nicht so, dass wir, also wir haben uns auch gestritten. Wir haben uns
aber definitiv, du hast gewonnen.
Und ich habe irgendwie gewonnen, weil irgendwie war das so, okay, ja, dann lassen wir sie. Und krass. Ich habe... auch die unendliche Geschichte von Fouchur hat mich total fasziniert. Und ich habe mich oft auch, wenn ich eben keinen Fernseher geguckt habe, habe ich mich oft weggeträumt einfach. Also ich saß dann zwar mitten in dieser Menge, aber ich habe mich einfach weggeträumt. Ich war gar nicht so wirklich da. war auf dem Rücken von Fuhur in meinen Träumen, ja, und habe die Welt bereist. Und da habe ich das beispielsweise irgendwie lernen müssen, dass ich auch in diesen lauten Momenten oder in diesen vielen Momenten, wo ja auch sehr, sehr viele Menschen da sind, es schaffen muss, irgendwie bei mir zu sein und für mich zu sein. Und das habe ich gelernt, indem ich mich irgendwie weggeträumt habe in bestimmten Situationen. Ja.
Wir haben hier im Podcast die schöne Tradition, dass wir immer Audiobeweise mitbringen für unsere Gesprächspartnerinnen. Also Dinge, die ihren Weg geprägt haben oder Personen, die den Weg geprägt haben. Ich spiele einfach mal den Audiobeweis vor.
Audiobeweis.
Man kann sich ruhig auf die große Suche machen, wenn man einen Glücksdrachen hat. Es wird alles gut werden. Atreo. Gib nur nicht auf, dann bleibt dir das Glück treu.
Das war er, der Fuhur.
Das war er. Oh Gott, ich habe ihn so geliebt. Ich habe mir so gerne einen Fuhur gewünscht. Das kannst du dir nicht vorstellen. Einen besten Freund, der mit mir genauso redet, mit dem ich aber auch kuscheln kann, auf deren Rücken ich aber auch irgendwie sitze oder liege und irgendwie wegfliege. Also Fuhurs Augen, dann dieses weiße Fell, dann seine Weisheit, dass er immer positiv geblieben ist, dass er so gute Ratschläge gegeben hat. Das fand ich richtig, richtig schön. Und so einen besten Freund habe ich mir einfach damals gewünscht.
Was hat dir denn damals gefehlt, dass du eben gesagt hast, okay, ich möchte so einen besten Freund? War es wirklich so, dass du im echten Leben, obwohl du so viele Geschwister hast, Freunde im Umfeld nicht so hattest? War das sowas bei dir?
Also in Hannover-Linden hatte ich sehr, sehr viele Freunde. Ich bin ja in diesem Spielhaus auch mehr oder weniger groß geworden, wo sehr viele Kinder waren, die auch ähnliche Struggles hatten wie ich persönlich.
Und das ist so eine Art Jugendzentrum?
Es ist so ein Jugendzentrum, genau, so ein Spielhaus-Jugendzentrum, wo man nach der Schule hinkommen konnte. Man hat was zu essen bekommen, was warm ist. Und meine Eltern waren ja auch viel arbeiten. Man hat Hausaufgabenhilfe bekommen. Man hat aber auch die Möglichkeit bekommen, Musik zu machen oder eben Fußball zu spielen. Und das war schon ein sehr, sehr schöner Ort. Und gleichzeitig war es ja schon auch so, dass ich immer so das einzige Mädchen war, die Lust hatte, Fußball zu spielen mit diesen ganzen Jungs. Und oft war das dann da schon auch so ein bisschen geprägt davon, dass von Ausgrenzung, nämlich dass man mir gesagt hat, ich dürfte nicht mitmachen, weil ich eben Mädchen bin. Und ja, ich muss schon zugeben, dass meine Kindheit geprägt war von Ausgrenzung, von Diskriminierung. Ich kam ja aus dieser Großfamilie, mit 10 Geschwistern. Das kam nicht immer überall gut an. Wir wurden als eine Asi-Familie abgestempelt und was das soll. Und dann hast du kurdische Wurzeln, hast du jesidische Wurzeln. Dann bist du die Kurdin, der gesagt wird, dass sie kein eigenes Land hat, auch in der Schulzeit. Und von Lehrern, die dann sagen, pin mal dein Land an und dann kannst du es nicht anpinnen, weil es so auf der Weltkarte kein Kurdistan gibt sozusagen. Und dann wirst du ausgelacht und solche Dinge. Also natürlich war es davon auch geprägt und nichtsdestotrotz möchte ich nicht sagen, dass ich keine schöne Kindheit hatte. Ich hatte trotzdem eine schöne Kindheit, aber das war irgendwie irgendwann so ein selbstverständlicher Teil meines Lebens. Und da musste ich, ab diesem Zeitpunkt musste ich lernen, auch damit umgehen zu müssen. Und die Älteren mussten immer die Jüngeren mitnehmen. Und meine Brüder waren für mich verantwortlich und deswegen mussten die mich mitnehmen, wenn sie auf den Bolzplatz gegangen sind.
So. Und dann warst du mittendrin.
Da. So, und dann war ich mittendrin, aber ich saß dann da, durfte erst nicht mitkicken. Und irgendwann durfte ich mitkicken. Und das ist natürlich dem geschuldet, dass meine Brüder mich so früh dann eben auch schon mitgenommen haben. Ich war 6, 7 Jahre alt.
Kannst du dich noch an das Gefühl erinnern, wie es war, als du dann eben das allererste Mal mitspielen durftest mit deinen Brüdern und deren Freunden?
Ja, absolut, weil ich das so prägend finde, weil es irgendwie ist wie in so einem Film, wo der Ball so rausrollt, ich hinterherlaufe und statt dass ich ihn zurückspiele, ich erstmal so ein paar Mal hochhalte. Waren vielleicht 4, 5 Mal oder so, ne? Nicht viel.
Aber du hast ihnen gezeigt, wie es geht.
Jungs, guckt hin, ich kann's, weil ich habe ja immer gebettelt, dass ich mitspielen darf. Ja. Aber sie haben es mir nicht erlaubt, weil sie gesagt haben, sie tun mir nur weh, sie werden mich verletzen, ich kann das nicht. Und dann habe ich ihn ganz bewusst irgendwie ein paar Mal hochgehalten, zurückgeschossen. Und habe dann gesagt, bitte, bitte, lasst mich mitspielen. Und dann haben sie zum ersten Mal gesagt, okay. Und dann habe ich mitgespielt und aus irgendeinem Grund, frag mich nicht warum. Ich meine, ich habe davor nicht wirklich Fußball gespielt. Ich habe mal gegen Dosen getreten oder so. Konnte ich Fußball spielen. Nur durchs Zuschauen, durch Gucken. Und ab dem Zeitpunkt war es irgendwie gesetzt, dass ich Teil dieser Gruppe jetzt bin. Ja. Aber ich durfte auch nicht auffallen. Also ich durfte jetzt nicht zu sehr auffallen als Mädchen. Deswegen habe ich mich dann irgendwann so verhalten wie die. Ne? Also so mit auf den Boden rotzen und so gehen wie die und so anziehen wie die. weil ich auch nicht auffallen wollte als Mädchen.
Und zu Hause gleichzeitig hast du ja auch wieder eine Rolle gespielt, weil Conny hat es auch gerade schon in seinem Steckbrief gesagt und du hast das ja auch schon oft in Interviews erzählt, dass du das erstmal mit dem Fußball vor deinen Eltern, vor allem vor deiner Mama, verheimlichen musstest. Was war das Problem?
Was war das Problem? Die Kieselsteine in meinen Knien waren das Problem.
Oh. Ja, die Vorstellung ist auch wirklich unangenehm.
Ja, und die blutigen Knie, die blutigen Ellbogen, die dreckigen Klamotten und dass sich das einfach als Mädchen nicht gehört. Es gehört sich als Mädchen nicht so, mit Jungs den ganzen Tag auf dem Bolzplatz zu spielen, mit Jungs bis in die Nacht rein irgendwie gefühlt, bis in die Nacht, ne, war so 6 Uhr oder so, aber
sobald es dunkel wird.
Genau. Das gehörte sich als Mädchen einfach nicht. Und man hatte sich für mich einfach was anderes überlegt. Ne? Ich sollte lernen, wie man Brot backt, ich sollte lernen, wie man, hört sich jetzt, aber wie man ein Hähnchen, ja, auseinander nimmt und dann zubereitet und solche Sachen sollte ich einfach lernen. Und die kannten es nicht, dass Mädchen Fußball spielen, geschweige denn Frauen, ja.
Und wie habt ihr es dann gemacht mit dem Verheimlichen? Weil sie werden es doch dann mitbekommen haben, eben durch die blutigen Knie oder durch die stinkenden Sportklamotten in der Wäsche.
Also wir machen jetzt mal einen Sprung, also Hannover-Linden, heimlich gespielt und irgendwann durfte ich nicht mehr und dann habe ich mich irgendwann dran gehalten und dann irgendwann doch nicht mehr und dann habe ich trotzdem heimlich gespielt und irgendwann sind wir ja weggezogen in etwas größeres Haus, Richtung ein bisschen außerhalb, also bei Hannover, Bärenbostel war es dann und dann haben Freunde meines Bruders irgendwann zu meinem Bruder gesagt, dieses Mädchen muss im Verein spielen, also die hat Talent, die muss im Verein spielen. Gesagt, getan, aber ohne die Einverständnis meiner Eltern, sondern mein Bruder, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, aber hat dann unterschrieben und gemacht.
Ah,
und
er hat dann so getan, als ob.
So.
Okay.
Und Vereinsbeitrag bezahlt und ja, und das ging dann ein Dreivierteljahr tatsächlich gut. Also heimlich gespielt, weil meine Brüder haben ja selbst auch Sport getrieben, also Rugby gespielt. Die haben irgendwann dem Fußball den Rücken gekehrt und haben Rugby gespielt, sehr erfolgreich auch. Ich habe meine Klamotten in deren Klamotten versteckt und dachte, meine Mutter wüsste es nicht. Und natürlich wusste sie es, aber bis zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, aber es ist ja schon auch so, wenn Eltern etwas nicht wissen oder wenn du es nicht aussprichst, dann ist es okay.
Ja, weil sie, also ja. Ja. Ne?
Also wenn
sie wollen sagen, eigentlich wollen sie ja sie selbst kein Drama werden. Zu Hause.
So, sie wollen belogen werden.
So, genau.
So, und deswegen habe ich es dann einfach verheimlicht und dachte wirklich, die wissen es auch nicht oder meine Mutter weiß es nicht. Sie hat mir gebeichtet, dass sie es immer wusste, aber es nicht war. So, ne? Du hast ja nie darüber geredet, deswegen wollte ich es nicht wahrhaben. Und ja, jetzt hat ja Conny gerade auch schon in einem Steckbrief erzählt, jetzt stand ich aber auch ganz oft in der Traumelf der Woche.
Ja, du standst ja in der Zeitung damals schon. Das hast du nämlich auch, du hast ja ein Buch auch geschrieben über deinen bisherigen Weg, Tor zur Freiheit heißt das. Und da hast du auch drin geschrieben, ich habe es natürlich gelesen, dass du immer wieder dann in der Zeitung standest als Traumelf-Spielerin der Region. Da wurde immer dann Montag, so Anfang der Woche geschrieben, so wer hat am Wochenende in welcher Mannschaft gut gespielt. Du warst die einzige Frau, die immer aufgelistet wurde. Das werden deine Eltern doch dann mitbekommen haben. Also als ich das gelesen habe, dachte ich so, na, die müssen es doch gemerkt haben. Sie stand doch ständig in der Zeitung.
So, und tatsächlich, als ich dann anfing, das und ich wollte diesen Erfolg mit denen teilen, weil ich war jetzt keine besonders gute Schülerin. Ich war auf der Hauptschule. Die haben sich auch große Sorgen um mich gemacht. Und das war schon so, dass es etwas gab, wo ich richtig gut drin war. Und ich wollte das schon gerne mit ihnen teilen, weil ich wollte, dass sie stolz auf mich sind.
Ja.
Und dann habe ich mit meinen Geschwistern geredet und habe gesagt, ihr müsst mit Mama und Papa reden, ich mache es nicht alleine. So, und dann gesagt, getan, dann haben wir es gemacht, dann haben wir es meinen Eltern erzählt. Und dann ging mein Vater ja auch aus diesem Raum raus. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Geht raus, kommt wieder rein mit einem Ordner, kein Scherz, hat alle Zeitungsartikel ausgeschnitten. Oben rechts das Datum. Das heißt, er hatte dann auch Tränen in den Augen, war mega stolz. So meine Mutter dann nur so, ja, dass dir das wieder gefällt, Schemus, das war ja klar. Und die hat dann irgendwie alibimäßig, weil sie jetzt musste, sie musste ihrer Rolle irgendwie gerecht werden, irgendwie geschimpft und meinte so, nein, nicht, das kommt mir nicht ins Haus und auf gar keinen Fall wirst du Fußball spielen. Das, wir melden sie ab und so. Und da haben meine Geschwister gesagt, hört mal, seitdem sie Fußball spielt, ist sie besser in der Schule geworden. Sie hat auf einmal wieder Freunde und. Merkt ihr das nicht auch? Und dann hat sie gesagt, ja, meinetwegen, ihr macht ja eh, was ihr wollt. So. Und am Ende des Tages durfte ich dann offiziell Fußball spielen. Und das war schon sehr, das war total schön, dass ich das jetzt irgendwie verbinden konnte. Ja. Dass ich jetzt auch mal Fußballfreundinnen nach Hause einladen durfte. Und das war schon etwas ganz, ganz Besonderes, muss ich sagen.
Dein erster richtiger Verein war eben der TSV Havelse.
Ja.
Und da war auch deine Schwester immer so ein bisschen, also eine deiner Schwestern mit unterwegs. Ich habe hier noch einen zweiten Audiobeweis für dich. Da hören wir mal gerade rein.
Audiobeweis. Hallo Tuba, hier ist deine Lieblingsschwester Tülin. Tuba, weißt du noch, als wir damals zusammen bei Havelse gespielt haben, Fußball? Du warst natürlich in der Frauenmannschaft, ich war in der Mädchenmannschaft und danach haben wir uns aber im Clubheim getroffen, waren alle zusammen, haben was getrunken und haben dann gesungen, ein Hund kam in die Küche, den Keller, die Speisekammer. Und jetzt musst du natürlich mitsingen. Auf jeden Fall, daran erinnere ich mich sehr gerne zurück, weil Tuba, du bist da durch den ganzen Club heimgegangen oder durch den ganzen Club TSV Havelse. Und ja, alle haben dich geliebt. Alle haben Tuba geliebt. Und genau das macht dich so aus, weil du deine Ausstrahlung hast, deine Aura. Und genau dafür lieben wir dich. Also viel Spaß bei meinem Podcast.
Wie witzig ist das denn? Ja, ein Hund kam in die Küche, ja. Also meine Stimme hört sich ja nicht nur so an, weil ich sie Natur gegeben habe. Ich glaube schon, ich habe einmal zu oft ein Hund kam in die Küche gesungen, auch sehr lautstark, auch bei Turnieren. Und ja, das war eine wirklich sehr, sehr schöne, prägende Zeit beim TSV Havelse. Das war der erste Verein in meinem Leben und der erste Ort, an dem ich das Gefühl hatte, dass es egal ist, woher ich komme, dass ich so eine große Familie habe, sondern dass es einzig und allein darum ging, wer ich als Mensch bin. Und dieser Club hat viel dazu beigetragen, dass ich mich so, so wohl gefühlt habe und dass ich mich tatsächlich auch in den Fußball so verliebt habe, wie er ist. Also unabhängig vom Bolzplatz, sondern auch in diesen Vereinsfußball.
Ich muss noch mal fragen, dieser Song jetzt habe ich den auch die ganze Zeit im Ohr. Wo kam der denn überhaupt her? Was ist das? Habt ihr euch das selbst ausgedacht? Ist das ein Kinderlied?
Du, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich weiß nur, dass ich es immer sehr lautstark gesungen habe. Ja. Und gerade auf Turnieren und so und in der Kabine. Macht gar keinen Sinn. Also gar keinen Sinn. Und gleichzeitig war es schön, dass man alle gemeinsam irgendwie irgendwelche Lieder trällern konnte. Ich hatte ja sehr viele Tubas irgendwie. Ich war irgendwie die Tuba, die gerne Schlager gehört hat. Ich war die Tuba, die gerne kurdische, türkische Musik gehört hat und auch aus dieser Großfamilie kam. Und ich war aber auch die Träumerin Tuba. Und irgendwie konnte ich alles verbinden und das war total schön.
Und du warst eben vor allem die fantastische Fußballerin Tuba, die dann auch relativ schnell entdeckt wurde. Nicht nur von der Regionalpresse, die dich eben immer in die Traumelf der Woche reingeschrieben hat, sondern auch in Hamburg zum Beispiel, also und Wolfsburg. Beide Vereine hatten dich auf einmal auf dem Schirm. Du hast dich dann für Hamburg entschieden, bist nach Hamburg gegangen, um da wirklich professionalisierter Fußball zu spielen. Wie war das am Anfang?
Ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich bin ganz ehrlich, das war erstmal eine Wucht, die auf mich zukam, weil ich kam ja von der Straße, habe dann beim TSV Havelse, also vom Bolz, also Straßenfußballerin, dann bin ich zum TSV Havelse gekommen und natürlich gab es dann da auch schon also Regeln und Trainingszeiten und Spielsysteme gab es da schon und trotzdem war es oft auch so, ich habe den Ball bekommen und habe ein 70 Meter Solo gemacht und ein Tor geschossen. Also das war dann schon auch möglich, weil wir in der Kreisklasse begonnen haben und dann für Jahr für Jahr aufgestiegen sind, bis in die Niedersachsenliga aufgestiegen sind. Und man hatte schon eine Spielidee, System. Und trotzdem kam dann der Sprung von der vierten Liga in die zweite Liga zum HSV. Aber in der ersten Liga trainieren, zweite Liga spielen. Und das war schon ein Unterschied.
Also genau, das muss man kurz erklären. Hamburg hatte eben zwei Mannschaften damals. Genau. Und du hast in der zweiten Mannschaft eben gespielt dann am Wochenende, aber in der Woche dann mit der ersten Mannschaft, also mit den Bundesligaspielerinnen, zusammen trainiert.
Richtig, genau. Und dann habe ich in der zweiten Liga sozusagen mit der zweiten Mannschaft jedes Spiel ein Tor gemacht. Ich glaube 6 mit dem Kopf allein. Und das hat dann den Trainer dazu bewogen, mich für die letzten Bundesligaspiele, die zweite Liga war dann schon vorbei und die erste Liga hatte noch 3 Spiele, mich hochzuziehen für die letzten 3 Spiele. Und die drei Spiele habe ich auch gespielt, einmal 20, einmal 15, einmal 5 Minuten oder wie. Und habe dann auch im letzten Spiel ein Tor gemacht gegen Turbine Potsdam und damit den HSV vorm Abstieg gerettet. Und trotzdem muss ich sagen, dass das allererste Spiel, was ich in der ersten Liga gemacht habe, gegen Wolfsburg war. Das waren bestimmt so 25 Minuten, die ich da gespielt habe, vielleicht auch 30. Und ich habe mich eigentlich immer nur um meine eigene Achse gedreht und bin immer nur den Ball hinterhergelaufen. Also das war sehr frustrierend. Das war sehr, sehr frustrierend. Und ich habe irgendwie in dem oder nach dem Spiel mir die Frage gestellt, ob es wirklich der richtige Schritt war, ob ich schon so weit bin.
Aber was glaubst du denn, woran hat es denn damals gelegen eben? Also war es das fehlende Handwerkszeug, dass du wirklich sagst, okay, mir hat das Training gefehlt? Oder war es eher der Druck, auf einmal gucken dir alle dabei zu, wie du deinen Traum lebst oder leben willst? Und dann macht das natürlich auch was mit einem.
Natürlich hatte man auch Angst vor Versagen, weil ich habe einen riesen Schritt gemacht. Ich bin zu Hause ausgezogen, ich bin nach Hamburg gezogen, ich habe alles aufgegeben. Ich habe die Schule dann auch, also Fachabi abgebrochen, hatte aber schon eine abgeschlossene Ausbildung und habe ja alles auf eine Karte gesetzt für 150 oder 175 Euro. Ja?
Im Monat?
Im Monat.
Also das habt ihr verdient?
Das haben wir verdient und nur damit ich BG-versichert bin. Das heißt, ich habe da ja kein Geld verdient, habe nebenbei noch gearbeitet in einem Fitnessstudio. Und ich habe ja alles auf diese Karte gesetzt, weil Leidenschaft für mich überwogen hat, nämlich dieser Traum von Profifußballerin. Und für mich war es tatsächlich, das war ein viel schnelleres Spiel. Also dieser von der vierten Liga in die erste Liga war ein enormer Schritt. Und das war viel schnellerer Fußball, viel beweglicher, viel athletischer. Und zu dem Zeitpunkt war es jetzt nicht so, dass wir in der Niedersachsenliga beim TSV Havelse irgendwie darauf geachtet hätten, dass wir athletisch top drauf sind. Und
du hast die Banane vorm Spiel gegessen und das war's.
So. Und dann, das war schon so ein Realitätscheck, muss ich ehrlicherweise sagen. Und irgendwie habe ich mir dann schon die Frage gestellt, war das der richtige Schritt, wie gesagt. Und dann habe ich das zweite Spiel gespielt und dann eben, ich glaube, das zweite oder das dritte Spiel, eins dieser beiden Spiele war schon das Spiel gegen Potsdam und dann wurde ich in der 81. Minute eingewechselt und mache in der 86. Minute das Tor und dachte dann so, ja doch, das ist also nicht nur, weil ich das Tor gemacht habe, sondern weil mein Trainer mir, bevor er mich eingewechselt hat, gesagt hat, er hat es geliebt, dass ich eben nicht so in Anführungsstrichen vergiftet war von diesem ganzen System, in Anführungsstrichen, sondern dass ich eben von der Straße kam, beziehungsweise vom TSV Havelse und irgendwie schnapp dir den Ball und lauf. Du weißt, was du kannst, mach. Du liebst noch dieses Fußballspielen und so. Und so habe ich es gemacht. Ich habe an der Mittellinie den Ball bekommen und bin losgerannt. Ich bin losgerannt und habe ihn dann ins lange Eck geschoben und habe ein Tor gemacht. Habe beim Jubeln meiner Mannschaftskollegin noch den kleinen Zeh gebrochen, glaube ich. Aber weil ich draufgetreten bin.
Aber danke, dass du das mal so ehrlich sagst, weil niemand gibt das immer zu. Und ich sehe es ja immer nur als Zuschauerin im Stadion oder eben vorm Fernseher, wie nach Fußballtoren die Leute auf sich, also gegenseitig aufeinander drauf hüpfen und springen. Und ich denke mir jedes Mal nur so, was, wenn ihr euch jetzt was tut? Wie ärgerlich wäre das, wenn du dir beim Jubel jetzt irgendwie eine Verletzung holst und nicht mehr weiterspielen kannst. Ja. Und du bist die Erste, die mal dazu steht, dass was passiert ist.
Sie hat weitergespielt trotzdem, aber es ist was passiert. Und es war das 2-2 und das hat den HSV vom Abstieg gerettet. Ja. So. Und damit habe ich dann sozusagen die Eintrittskarte auch bekommen für einen Profivertrag. Und wo der Trainer gesagt hat, hier, bitteschön.
Wie viel hast du dann verdient eben als Profispielerin?
Tatsächlich, das ist dabei geblieben, glaube ich.
Also weiterhin so 175 Euro?
Ich glaube, ja. Aber irgendwie, das hat mich auch nicht interessiert. Also es hört sich jetzt krass an, total dumm auch irgendwie, aber das hat mich jetzt auch nicht wirklich interessiert. Vielleicht waren es auch 400 Euro.
Damals hat es dich nicht interessiert, weil du hast deinen Traum gelebt?
Ich habe meinen Traum gelebt. Ich hatte auf einmal einen Profivertrag vorliegen und ich hatte die Möglichkeit, in der ersten Bundesliga Fußball zu spielen. Und
aber das wie war hast du dir dein Leben finanziert?
Ja, ich habe beim Fitnessstudio gearbeitet nebenbei und das war schon auch hart, weil ich hatte so Schichtarbeiten und auf einmal hieß es, ich darf nicht immer zum Training und war ja auch klar, war mein erster Arbeitgeber und die haben irgendwie nicht verstanden, dass ich jetzt abends um 19 Uhr zum Training gehen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, dann musste ich in Teilzeit gehen statt Vollzeit und dann hat es natürlich vorne und hinten nicht gereicht, das Geld, ne, für eine eigene Wohnung, für einen Lebensstandard und das war schon auch eine harte Zeit und ich wollte gleichzeitig auch, es war ja jetzt nicht so, dass ich aus einem Haushalt kam, wo meine Eltern gesagt haben, oh, unser Kind zieht Haus und jetzt unterstützen wir sie mal finanziell mit monatlich Summe XY. Im Gegenteil, also wir kamen ja schon auch aus ärmlichen Verhältnissen mit 11 Kindern und ich habe mich auch nicht getraut, meine Eltern nach Geld zu fragen, weil ich wusste, dass sie dann sagen würden, egal ob ich schon 21 war oder nicht, dass sie dann sagen würden, wenn du das nicht hinbekommst, dann kommst du zurück nach Hannover. Und das war ein harter Kampf zu sagen, ich ziehe jetzt aus, weil das war nicht selbstverständlich. Normalerweise bist du ausgezogen, wenn du dann verheiratet warst. Mhm. Ja? Und auch meine Schwester, meine Ältere, die dann zum Studieren ja auch mal ausziehen wollte, das war ja auch schon ein Kampf. Und ich jetzt zum Fußball spielen. Also meine Eltern haben es nicht verstanden.
Zum Fußball spielen, obwohl es nicht genug Geld gibt, um davon zu leben.
So, und es ging ja dann auch um Sicherheit, selbstverständlich auch für meine Eltern. Es ging ja nicht nur darum, dass ich irgendwie keinen Fußball spielen sollte, sondern es ging darum, wofür? Weil es geht ja auch um Sicherheit, es geht um Existenz, es geht darum, was bringt die Zukunft? Und willst du jetzt dein ganzes Leben lang für 150 Euro Fußball spielen? Ist das der Sinn? Hast du deswegen eine Ausbildung abgeschlossen? Hast du deswegen die Schule abgeschlossen? Hast du deswegen gelernt? Das war nicht der Anspruch meiner Eltern, dass ich für so wenig Geld jetzt irgendwie ausziehen soll.
Aber dann gucken wir doch mal auf die Frage, wofür? Also wofür hast du denn das alles eben auf dich genommen? Ist es für den großen Traum, der eben in einer Tuba gereift ist, die früher gerne mit Fuchur irgendwie in die Fantasiewelt abgehauen wäre? Also ist es das wirklich, dass du einfach sagst, das war in mir drin mein größter Wunsch und ich wollte es?
Absolut. Das war mein allergrößter Wunsch, Fußball zu spielen, und zwar in der höchsten Liga Deutschlands. Und ich hätte alles dafür getan. Vielleicht darf man auch nicht unterschätzen, ich kam ja aus einem Leben oder aus einer Familie oder ich war, wo mir immer suggeriert worden ist, also nicht von der Familie, aber von Lehrerinnen, Lehrern, von Mitschülern, Mitschülerinnen, von der Gesellschaft, dass ich es niemals schaffen werde, dass ich es nicht wert bin, dass ich es nicht drauf habe, dass ich mich noch so sehr anstrengen werde, niemals Teil dieser Gesellschaft sein werde. Und das war meine Motivation für mich selbst, aber auch, um allen das auch nochmal das Gegenteil zu beweisen. Ich kann das, wenn ich will. Und da habe ich es bewiesen. In dem Moment habe ich es bewiesen. Und gleichzeitig habe ich natürlich diesen Fußballsport sehr geliebt. Der hat etwas in mir ausgelöst. Ich habe mich frei gefühlt. Ich hatte das Gefühl von Fliegen. Ich hatte das Gefühl, dass das, was ich da erlebe, viel größer ist als ich selbst. Das wusste ich damals schon, weil es etwas in mir ausgelöst hat. In diesem Mädchen, die nie selbst an sich geglaubt hat, weil ihr das suggeriert worden ist, die Glaubenssätze irgendwie internalisiert hat in ihrem Leben, die nicht, also vergiftete Glaubenssätze, die nicht schön waren, die auch wirklich zwischendurch sich die Frage gestellt hat, ob sie es überhaupt wert ist, ob sie überhaupt irgendwas kann. Und der Fußball hat mir all das, also all das Gegenteil bewiesen. Mhm. Und deswegen, ich hätte da auch umsonst gespielt.
Ja, und ich glaube, man spürt auch wirklich raus, gerade wie viel Leidenschaft du eben für den Sport hast und was dir das nicht nur sportlich, sondern fürs ganze Leben gegeben hat. Und trotzdem denke ich mir, verdammt nochmal, du hättest dir dafür auch ordentlich Kohle verdient.
Absolut, das denke ich im Nachhinein auch. Ja, das denke ich im Nachhinein auch, weil ich habe ja trainiert wie ein Profi. Ja, ja. Ich habe ja schon trainiert wie ein Profi. Ja. Ich habe die Knochen hingehalten, ich habe geblutet, ich habe Knochenbrüche, ich habe Verstauchung, alles Mögliche hinter mir. Und das ist natürlich, am Ende des Tages geht es ja auch um Wertschätzung, um eine finanzielle Wertschätzung, aber auch um eine Rahmenbedingung, die geschaffen werden muss, damit ich eben nicht den ganzen Tag gucken muss, wo bekomme ich jetzt Geld her zum Leben, zum Überleben.
Ja.
Und das war natürlich, sehr anstrengend.
Dann bist du nach Köln gegangen, zum ersten FC Köln.
Da gab es ein bisschen mehr Geld.
Ich wollte gerade sagen, und vor allen Dingen bei Köln weiß ich, dass man in FC-Kneipen kriegt man Kölsch umsonst, wenn man Spieler oder Spielerin ist.
Ja, also das muss ich ehrlicherweise sagen. Ich habe ja Köln schon immer geliebt, schon als kleines Kind. Hatte ich immer einen BVB-Sticker und einen 1. FC Köln-Sticker, weil ich den Geistbock so geliebt habe. Auf dieser sogenannten Mappe, die mein Vater mir damals gegeben hat.
Mit den Zeitungsartikeln?
Genau. Ah. Und da drauf hatte ich einen FC-Sticker und einen BVB-Sticker. Und der 1. FC Köln, der hat schon immer was in mir ausgelöst, das muss ich ehrlicherweise sagen, ist so ein positives Gefühl. Mhm. Und als ich dann hier gespielt habe und hier angefangen habe, in dieser Stadt mich einzuleben, war es ganz anders. Also ich war sofort Teil. Mhm. Ich war sofort Teil des Ganzen. Ich war natürlich jetzt auch so ein bisschen selbstbewusster, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und gleichzeitig war es aber auch wirklich den Fans egal, ob es eine Frau ist, ob es ein Kind ist, ob es ein Mann ist, der für den 1. FC Köln spielt. Wenn du den Geißbock auf der Brust getragen hast, dann hast du Freikölsch bekommen hier in der Kneipe. Und dann hast du natürlich auch eine Wertschätzung bekommen von Fans. Und das hat man auch an den Zuschauerzahlen gemerkt. Das hat man daran gemerkt, wie man hochgejubelt worden ist, auch als Spielerin. Und das war natürlich etwas ganz Besonderes.
Mit dem 1. FC Köln habt ihr jahrelang wirklich um den Aufstieg gekämpft.
Ja.
Und immer wieder ganz knapp verpasst, bis zu dem Moment, wo es dann wirklich geklappt hat. Weißt du noch, was das damals für ein Gefühl war? Wie war das damals, als es auf einmal endlich funktioniert hat, nach Jahren des Kampfes?
Ja, der Kampf hat sich gelohnt. So ein Gefühl war das. Der Kampf hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, dran zu bleiben. Es hat sich gelohnt, irgendwie mit dieser coolen, wir waren so eine tolle Mannschaft auch. Und wir sind ja auch ungeschlagen Meister geworden in dem Jahr. Wir sind ja nicht nur aufgestiegen, sondern wir sind in dem Jahr auch ungeschlagen Meister geworden. Und das war, sowas erlebt man once in a lifetime, würde ich sagen. Und das war das schönste Gefühl, was man sich vorstellen kann. Und das war auch definitiv das schönste Gefühl in meiner fußballerischen Karriere.
Wie hat deine Familie damals eigentlich mitgefiebert mit euch?
Die waren tatsächlich beim letzten Spiel auch dabei, also viele waren beim letzten Spiel dabei. Das war gegen Bayern München, das weiß ich noch. Und wir haben danach natürlich gefeiert ohne Ende. Ich glaube, wir haben 3 Tage durchgefeiert, haben so getan. Wir haben uns auch Urlaub genommen von der Arbeit und so. Also das haben wir richtig ausgekostet und ausgenutzt und das war das schönste Gefühl.
Wo wir gerade schon bei deiner Familie wieder sind, die dich abfeiert. Wir haben die nächste Nachricht von deiner Familie bekommen. Okay. Und zwar von einer anderen Schwester von dir.
Audiobeweis.
Hey Tobi, hier ist deine Lieblingsschwester Tuna. Ich wollte dir auf diesem Wege einfach mal sagen, wie toll ich dich finde und wie sehr ich dich liebe und dass du einer der wunderbarsten Menschen bist. Und das sage ich nicht nur, weil du meine Schwester bist.
Oh Gott. Ich liebe Tuna, ja. Ich glaube auch, ich darf das gar nicht laut sagen, aber sie ist wirklich meine Lieblingsschwester.
Ich wollte gerade fragen, wer ist denn jetzt deine Lieblingsschwester?
Also es kommt immer auf die Situation an, je nachdem, was ich brauche. Nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Nee, tatsächlich Tuna, ich liebe sie einfach für die, die sie ist. Und die lässt einen einfach sein. Sie ist so ein Mensch, die lässt einfach sein, die lässt einen sein. Und wenn du in einen Raum kommst, wo sie drin ist, dann ist es sehr warm. Dann wird dir auch sehr warm ums Herz. Und du würdest es sofort merken, wenn sie jetzt in unserer Nähe wäre. Sie strahlt das auch aus, dass du mit ihr über alles reden kannst. Sie hört zu. Es sei denn, sie ist am Handy, nein.
Aber und schickt uns Sprachnachrichten für den Podcast.
Voll gut übrigens. Wie habt ihr das? Also ihr habt die alle angeschrieben, oder?
Connections.
Ja, sehr geil, sehr geil. Ich freue mich voll darüber, weil meine Schwestern alle bedeuten mir natürlich sehr, sehr viel. Also meine Geschwister sowieso und dieses Familienleben, alles. Aber meine Schwestern, mit denen wir natürlich auch gegründet haben, die bedeuten mir ganz, ganz viel. Wir telefonieren am Tag, glaube ich, 5, 6 Mal oder so.
Du hast jetzt gerade schon davon gesprochen, dass ihr eben viel auch zusammenarbeitet. Und darauf gucken wir jetzt hier im Podcast. Und zwar habt ihr, nachdem 2014 IS-Terroristen im Nordirak Jesidinnen und Jesiden überfallen haben und einen Völkermord begangen haben an eurer Religionsgemeinschaft, habt ihr damals beschlossen, eine Menschenrechtsorganisation zu gründen, eben Hawar Help, in deren Räumlichkeiten wir ja quasi hier auch gerade sitzen. Wann gab es damals bei euch eben den Moment zu sagen, okay, wir können nicht mehr nur in Anführungszeichen von Deutschland aus die Nachrichten verfolgen, wie es unserer Gemeinschaft da drüben geht, sondern wir müssen mehr tun. Wann war da dieser Moment, dass ihr gesagt habt, okay, wir müssen etwas selbst in die Hand nehmen können, um uns nicht komplett ohnmächtig zu fühlen?
Tatsächlich, als wir gemerkt haben, dass 3000 Kilometer entfernt sozusagen dieser Völkermord an unserer Religionsgemeinschaft stattfindet, es aber niemanden interessiert. Und gerade Düzen als deutsche Journalistin sozusagen.
Genau, da muss man kurz einordnen für alle, die vielleicht die Verbindung noch nicht kennen. Ich bin mir sicher, ihr kennt alle Düzen Tekal, aber das ist eben auch deine Schwester, deine große Schwester, die eben als Journalistin natürlich sehr bekannt ist und auch schon lange eben als Aktivistin aktiv ist.
Genau, und sie hat damals entschieden, als das 2014 passiert ist, zu einer Zeit, als 2 Wochen nachdem James Foley enthauptet worden ist, ich glaube, alle kennen diese Geschichte, zwei Wochen später dahin zu reisen in dieses Kriegsgebiet mit meinem Vater gemeinsam, um die Kamera drauf zu halten und darüber zu berichten, was da eigentlich passiert. Daraus entstanden ist zum einen eine Dokumentation, nämlich Hawar, meine Reise in den Genozid, aber gleichzeitig hat sie auch den Krieg zu uns nach Hause gebracht, logischerweise. Und für uns war ganz klar, dass wir etwas machen müssen. Und dann sind wir wirklich durch ganz Deutschland gereist. Und ich war ja noch aktive Spielerin beim 1. FC Köln. Also ich war gerade im Aufstiegsjahr. Ich habe ja gerade erzählt, was für ein besonderer Moment das war. Und gleichzeitig war das auch aber das schlimmste Jahr in meinem Leben, weil im Rücken dieser Völkermord stattgefunden hat sozusagen. Und deswegen sehr zwiegespalten von den Gefühlen, von den Emotionen. Und war mir aber auch direkt klar, dass ich auch meine Rolle als Profifußballerin, als bekannte Persönlichkeit auch hier in Köln nutzen muss, um auf diesen Völkermord aufmerksam zu machen. Da haben meine Schwestern und ich eigentlich keine Sekunde gezögert und haben dann diese Menschenrechtsorganisation gegründet aus einem Schmerz heraus. Und sie ist entstanden auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft. Und daraus entwickelt hat sich aber sehr, sehr viel mehr, weil wir mittlerweile 10 Jahre später, und das können wir voller Stolz sagen, Frauenhäuser in Afghanistan haben, Frauenhäuser im Irak haben, dass wir multiethnisch, multireligiös agieren, dass wir überall dahin gucken, wo Menschenrechtsverletzungen sind, dass wir zumindest versuchen, die Stimme zu sein für die Menschen, die vielleicht gerade nicht das Mikro in der Hand haben oder nicht laut sein können, nicht für sich selbst sprechen können. Und für diese Menschen möchten wir sprechen. Wir möchten aber auch diesen Geschichten Gesichter geben. Wir möchten, dass die Menschen ihre Geschichten selbst erzählen. Das heißt nicht nur, dass wir über sie reden, sondern dass sie eben selbst das Mikro in die Hand nehmen können, dass wir ihnen die Bühne bereitstellen. Dann haben wir diverse Projekte, unter anderem eben Digitalisierungsprojekte, die in diesen Frauenhäusern stattfinden, aber auch Alphabetisierungskurse. Wir reden von Menschen, die in IS-Gefangenschaft waren und sich ein neues Leben aufbauen müssen. Wir reden, wenn wir von den Frauenhäusern in Afghanistan sprechen, von Frauen und Mädchen, denen der Zugang zu Bildung genommen wird, die kein Recht zum Leben haben und wir ihnen sozusagen vielleicht auch eine Perspektive bieten mit diesen Frauenhäusern. All diese Dinge machen wir, weil wir davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass es Menschen geben muss, die sozusagen auch, und das kann nicht, also das machen wir als Organisation, aber auch die zivilgesellschaftlichen Akteure enorm wichtig geworden sind in einem Klima, in dem wir uns gerade befinden, wo Menschen immer mutiger werden, Hass und Hetze zu verbreiten, auch mit ihren Klarnamen. Und ich glaube, wir leben ja gerade in einer Gesellschaft, wo eher solche Menschen geschützt werden als andere. Und deswegen ist es uns zum einen, weil wir wissen, wie es ist, wenn Leute sich gar nicht für einen interessieren oder für etwas, was passiert. Deswegen war es uns von Anfang an wichtig, da etwas zu entwickeln oder eine Organisation ins Leben zu rufen, wo es darum geht, die Kamera draufzuhalten, das Mikro draufzuhalten, darüber zu sprechen.
Sehr bekannt bist du natürlich auch für dein Projekt Scoring Girls. Du hast dieses Projekt damals ins Leben gerufen. Was sind das für Mädels, die eben bei euch mitmachen, bei den Scoring Girls, die es ja mittlerweile nicht nur in Köln gibt, gibt es auch in Berlin, gibt es auch im Irak.
In München,
genau. In München.
Ja, ganz frisch in München. Was sind das für Mädchen? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Mädchen. Ganz unterschiedliche Mädchen. Und dieses Projekt richtet sich ja auch an Mädchen, die das Gefühl haben, irgendwie woanders vielleicht nicht andocken zu können oder deren Eltern vielleicht nicht genügend Geld haben für Vereinssport. Und die kriegen ja bei uns ein kostenloses Fußballtraining. Und gleichzeitig eben auch haben wir diesen pädagogischen Ansatz, wo es darum geht, nicht nur Hausaufgabenhilfe anzubieten, sondern auch zu gucken, was beschäftigt dich persönlich als junges Mädchen tagtäglich. Und ich habe, ganz ehrlich, ich war sehr erschrocken darüber, als ich 2015 das Projekt ins Leben gerufen habe, ging es mir ja primär darum, weil ich wusste, was der Fußball, wir haben gerade darüber geredet, was der Fußball mir bedeutet und was er in mir entfacht hat und was er in mir ausgelöst hat. Und 2015 kamen sehr, sehr viele Menschen nach Deutschland. Und ich wusste, ich will so etwas wie ein Fußballprojekt ins Leben rufen. Und mit der Gründung unserer Organisation Hawar Help habe ich meine Schwestern angerufen und habe gesagt, Mädels, ich sitze ja nun mal in Köln, weil ich hier noch Fußball spiele, ihr seid alle in Berlin. Ich würde gerne so ein Fußballprojekt ins Leben rufen, aber angedockt an unsere Organisation. Dann haben die gesagt, wir haben keine Ahnung davon, mach. Ich so, okay, gesagt, getan. Und dann bin ich ja erstmal in diese ganzen Unterkünfte gefahren mit meinen Autogrammkarten, bin in ein Jugendzentrum gefahren, weil mir war es von Anfang an wichtig, dass es nicht nur ein Projekt ist, was sich an geflüchtete Mädchen richtet, sondern an alle Mädchen, auch deutsche Mädchen, die das Gefühl haben, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein oder das Gefühl haben, nicht integriert zu sein, nur weil ihre Eltern vielleicht nicht gut genug verdienen oder weil sie nicht aus Akademikerfamilien kommen oder weil sie in ärmlichen Verhältnissen groß werden, wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Und mir war es ganz wichtig, dass ich ein Projekt ins Leben rufe, wo das alle Mädchen anspricht. Und ich war erschrocken darüber, dass ich 20 Jahre, nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, nämlich von Alleinsein, sich alleine fühlen, sich einsam fühlen, nicht zugehörig fühlen, dass mir die Mädchen genau das wieder gesagt haben. Und ich war sehr erschrocken darüber und gleichzeitig hat mich das noch mehr motiviert, dran zu bleiben, dieses Projekt, wie wichtig das ist. Und ich glaube, was das Besondere an diesem Projekt ist, oder an den Scoring Girls ist, es ist ja nicht mehr nur ein Projekt, es ist ja mittlerweile eine ganze Organisation oder ein Movement, ist ja, dass wir die Mädchen begleiten in ein selbstbestimmtes Leben. Dass wir von Mädchen sprechen, die jetzt in diesem Projekt auch groß geworden sind.
Und dass ihr ja auch nicht nur in Anführungszeichen die Mädels mitnehmt, sondern auch deren Umfeld, deren Familien, deren Absolut. Geschwistern, deren Eltern, die vielleicht ähnlich wie deine Eltern damals als erstes sagen, nee, Fußball für Mädchen, das ist nichts, du bleibst von zu Hause, wir wollen nicht die Kieselsteine aus den Kniescheiben
holen. Absolut, genau das. Das gibt's auch. Natürlich hatte ich auch, ich meine, die ersten 5 Jahre habe ich dieses Projekt ganz, ganz alleine gestemmt. Ganz alleine gestemmt und das habe ich alles gerne gemacht. Wenn ich heute zurückblicke, stelle ich mir natürlich die Frage, also ich könnte das nie wieder so machen, wie ich es gemacht habe. Ich stelle mir auch die Frage, woher ich die Kraft hatte und die Energie. Aber es war wieder so eine intrinsische Motivation, etwas verändern zu wollen, auch im Leben dieser Mädchen. Und wenn die mir dann in die Augen geguckt haben und so dankbar waren, dann wusste ich, das muss weitergehen. Und ich will noch mehr Mädchen erreichen. Und ich will, dass jedes Mädchen das Gefühl hat von Zugehörigkeit. Und deswegen ja auch die Idee, dann in den Irak zu gehen, in Krisenregion direkt. Nämlich auch, weil ich schon auch der Meinung bin, dass jedes Kind das Recht hat auf ein Leben als Kind. Ja? Oder auch große Träume zu haben. Wir werden nicht jeden Traum erfüllen, das nicht. Und wir sind auch nicht diejenigen, die diesen Weg für die gehen, sondern den sollen sie alleine gehen. Aber wir sind diejenigen, die sie an die Hand nehmen, so wie es bei mir ja auch der Fall war. Dass Leute in meinem Umfeld waren, die mich an die Hand genommen haben, die mich empowert haben, die mir gesagt haben, es gab ja nicht nur die Leute, die mir gesagt haben, dass ich es nicht kann, sondern es gab ja vor allem auch die Menschen, die mir gesagt haben, dass ich es kann. Und die Person möchte ich für diese Mädchen sein.
Du bist ein bisschen der Fuchur.
Der Fuchur, ja.
Es ist so. Du ermöglichst die Träume. Wir gucken jetzt in unserer Rubrik die Taschenkontrolle in deine Tasche, die ganze Zeit schon neben uns steht. Weil ich habe dich ja gebeten, für unsere Podcast-Folge auch eine Sporttasche mitzubringen. Auch wenn ich weiß, dass du ja so viel mit den Mädels gar nicht mehr auf dem Platz stehen kannst, weil es einfach zeitlich gar nicht geht, weil du so viele Verpflichtungen mittlerweile hast. Und natürlich auch, und das ist ja schön, so ein großes Team, das sich eben auch um die Fußballspielerinnen kümmert. Jetzt hast du trotzdem deine Tasche mitgebracht hier.
Da ist keine Banane drin
übrigens. Ab und an benutzt. Eine schwarze Sporttasche mit einem kleinen Fußball aber als Schlüsselanhänger dran. Was ist alles drin in deiner Tasche?
Also, gucken wir mal. Also übrigens dieser Fußball hier, diese Rassel, Fußballrassel. Wir mussten uns ja auch in der Fußballwelt immer so ein bisschen unterscheiden, auch innerhalb des Teams. Ja. Die mussten sich die Taschen unterscheiden. Das habe ich schon immer gehabt und habe ich jetzt hier dran gemacht. Also, tatsächlich ein Trikot, was ich zum 40. Geburtstag geschenkt bekommen habe. Von den Scoring Girls Team. Ja.
Schwarzes Trikot mit einer weißen 40.
Genau.
Und das Trikot ist ehrlicherweise ganz schön groß.
Es ist sehr groß.
Also es ist XXXL.
Ich habe mal gesagt, ich mag Oversized, aber die haben ein bisschen übertrieben. Aber egal, ich freue mich trotzdem sehr darüber. Dann habe ich natürlich Fußballschuhe dabei. Ich weiß nicht, wann ich die Tüte, die sind eingewickelt in so einer FC-Beutel. Ich weiß nicht, wann ich die Tüte das letzte Mal aufgemacht habe. Ich weiß nicht, was für ein Gestank gleich kommt. Aber mit, da ist auch Zeitungspapier drin und nochmal so eine Extratüte. Jeder kennt es, glaube ich, der Fußball gespielt hat, Zeitung. Nimmt sozusagen diesen ekligen, feuchten Duft, entzieht den.
Ach, das wusste ich nicht. Ja. Ach so, ja, und dann packt man seine Sportschuhe in Zeitungs- mir. Ja, wirklich.
Ja, ja. Was habe ich hier noch drin? Dann habe ich eine Powerbank hier drin, immer dabei, weil ich habe ja gerade schon erzählt, ich telefoniere ganz, ganz viel immer. Also wir rufen uns schon 5-6 Mal an, immer in so einem Gruppenanruf, Videogruppenanruf.
Und dann kommen so viele rein, wie gerade Zeit haben.
So viele, wie gerade Zeit haben und dann redet man über das, was gerade aktuell, kann mal ein 5-Minuten-Gespräch sein, kann aber auch mal 2 Stunden sein.
Krass.
Ja, also.
Erzählst du denen dann gleich, dass wir gequatscht haben?
Ja, selbstverständlich. Erzähl denen erstmal, wie die es geschafft haben, das vor mir zu verheimlichen, die Nachrichten zu überbringen, ehrlich gesagt. Achso, den muss ich hier lassen, weil das ist ein Geschenk für jemanden. Ein kleiner Fußball mit Lena Oberdorf Autogramm drauf. Richtig schön. Und symbolisch natürlich. Habe ich nicht immer dabei, aber symbolisch habe ich jetzt ein Trikot mitgebracht von mir. Ein 1. FC Köln-Trikot mit der Nummer 10 hinten drauf. Tekkal-Trikot. Eines meiner Trikots, was ich getragen habe, auch während ich gespielt habe. Das ist ein, weil Karneval steht ja vor der Tür, das ist ein Karnevalstrikot, ein altes. Und das habe ich tatsächlich symbolisch mitgebracht, weil ich natürlich sehr stolz auch auf meine fußballerische Karriere bin, aber vor allem auch auf meine Zeit beim 1. FC Köln. Ja, das habe ich jetzt nur so mitgebracht.
Und man sieht, dass das ein Karnevalstrikot ist, weil es ist zwar klassisch Kölsch rot-weiß, aber auf dem weißen Bereich sind so kleine graue Narrenkappen abgedruckt.
Richtig.
Was ich jetzt nicht gefunden habe, gerade in deiner Trainingstasche, ist natürlich fast das Wichtigste, das Bundesverdienstkreuz.
Oh, ja.
Das hast du also nicht immer
dabei. Habe ich normalerweise immer dabei. Warte mal, hier hängt, nein, habe ich natürlich immer dabei. Nein, Quatsch. Nee, mein Bundesverdienstkreuz ist zu Hause. Da bin ich sehr stolz drauf, das stimmt. Es ist auch sichtbar zu Hause, also man sieht es schon.
Das heißt, wo ist es genau? Du hast es ja letztes Jahr bekommen, 2024 gab es eben vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier in Berlin das Bundesverdienstkreuz überreicht. Wo ist es jetzt genau bei dir in der Wohnung?
Also, ich habe so einen alten, urigen Vintage-Schrank, so eine Kommode eher. Und diese Kommode hat eine Vitrine. Und diese Vitrine, in dieser Vitrine steht es sozusagen, aber es ist nicht aufgeklappt, also mein Bundesverdienstkreuz, sondern es ist noch in der Verpackung, nicht aufgeklappt. Man sieht halt den Bundesadler auf der Verpackung. Und ich muss mir aber, ich will es unbedingt die ganze Zeit aufhängen und ich habe es noch nicht geschafft. Also ich muss ehrlicherweise sagen, Schande über mich, fast ein Jahr her. Ich habe es noch nicht geschafft, so einen vernünftigen Ort zu finden, wo ich es aufhänge. Über dem Bett will ich es nicht und im Wohnzimmer muss ich mal gucken. Also das muss... Also ich bin ganz ehrlich, das war eines der schönsten Tage meines Lebens.
Ja, ich wollte gerade sagen, wie fühlt sich das an, wenn man da steht beim Bundespräsidenten? Du hattest damals so einen cremefarbenen Anzug an, deine Familie war auch mit dabei und dann bekommt man das Bundesverdienstkreuz. Nach so vielen Jahren, wo du ja teilweise auch wirklich, wir haben es gehört, in deiner Fußballkarriere manchmal nicht wusstest, wie du dir dein Leben finanzieren sollst, dann jahrelang für ein Projekt gearbeitet hast, alleine, wo viele andere vielleicht auch gesagt haben, Mensch, aber was bringt dir das eigentlich? Und dann kriegst du das Bundesverdienstkreuz.
So eine schöne Anerkennung, die höchste zivile Auszeichnung Deutschlands zu bekommen für das, was man liebt, was man gerne macht, aber vor allem auch für etwas, was natürlich auch mit sehr viel Herausforderung, sehr viel Eigenschweiß, Blut und allem auch verbunden ist. Und irgendwie diese Wertschätzung dann auch zu erfahren auf dieser hohen Ebene ist natürlich was ganz Besonderes. Und ich fand das Schönste für mich persönlich war eigentlich sogar, ich durfte ja auch die Rede halten, ne, stellvertretend für alle, die das bekommen haben. Das war für mich persönlich ein schöner Moment, weil ich auch unseren Bundespräsidenten zum Weinen gebracht habe mit meiner Rede, was ich sehr schön fand. Aber gleichzeitig war das so schön, weil sich so viele für mich mitgefreut haben.
Ja.
Und das war, ich meine... Meine Mutter hat immer gesagt, ruht euch nicht aus auf dem, was ihr so an Preisen bekommt, aber auch nicht auf das, was ihr so an Feindseligkeiten bekommt, sondern immer, man darf immer dieses Extreme ist halt, ne? Und trotzdem war das natürlich ein besonderer Preis, weil das nicht nur für mich persönlich war. Also ja, der war für mich persönlich, aber wenn ich sehe, wer sich alles für mich mitgefreut hat und auch die ganzen Scoring Girls und alle wollten das Ding mal sehen und ich musste es mit zum Training bringen und so.
Ja, natürlich. So, ich hätte es jetzt eigentlich auch erwartet
so,
in deiner Sporttasche.
Sorry. Aber das fand ich so besonders, dass die Mädels sich auch sozusagen diese Tragweite dessen auch bewusst waren. Und das fand ich total schön und sogar Menschen aus der, also ich war ja auf der Hauptschule, habe ich ja erzählt und wir waren ja schon so, in der Hauptschule waren wir so abgeschrieben. Also man hat uns jetzt nicht wirklich was beibringen wollen, ständig hat der Unterricht, ist ja ausgefallen. Es ging immer nur darum, ja komm, die sollen Schulpflicht, die sollen mal kommen, aber wirklich was beibringen wollen wir denen jetzt nicht. Das haben wir natürlich auch gemerkt entsprechend. Und selbst Leute aus der ehemaligen Hauptschule haben sich gemeldet und haben gesagt, hey Tuba, du hast es eingezeigt. Nicht nur für dich, für uns und so. Guck mal, überleg mal, wir waren auf der Hauptschule, weißt du noch, so und so und so. Und ich fand das so schön, dass sogar diese ehemaligen Klassenkameraden sich gemeldet haben.
Einfach krass, was du in deinem Leben bisher schon alles geleistet hast. Und es geht ja immer weiter. Du hattest dich, wir haben es eben auch im Steckbrief von Conny gehört, du hattest dich auch beworben um das Amt im Vorstand vom 1. FC Köln. Das hat in der Abstimmung nicht geklappt, aber du warst eben auf dem Weg dahin und hast viel Wahlkampf dann auch richtig machen müssen, ne? Dich immer wieder vorstellen müssen, sagen müssen, was wäre dein Ziel auch für den Verein? Was würdest du denn sagen, was wäre denn dein Ziel, wie sich der Fußball in Deutschland verändern muss? Vielleicht jetzt noch nicht mal auf Profi-Ebene, sondern wirklich schon auf der untersten Vereinsebene. Was muss sich ändern im deutschen Fußball?
Puh, wo soll ich da anfangen? Nein, Quatsch.
Wir haben noch 3 Stunden.
Nein, Quatsch. Nee, ganz ehrlich, also ich glaube tatsächlich, dass es in allererster Linie wichtig ist, dass man alle anspricht. Also Zugänge, niedrigschwellige Angebote und zwar vor allem auch im Vereinssport. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass man eben nicht nur so eine bestimmte Gruppe anspricht. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe, nämlich wir leben in einem Land, wo jeder vierte Mensch Zuwanderungsgeschichte hat. Also wir sind ein Einwanderungsland. Damit müssen wir uns auseinandersetzen. Punkt. Es ist so. Und es ist schön, dass es so ist. Es ist gut, dass es so ist. Und für mich spiegelt sich das aber, je höher man in den Ligen auch geht, dann irgendwann nicht mehr ab. Sowohl auf dem Fußballplatz vielleicht, ja. Wobei, wenn ich mir die Frauennationalmannschaft angucke, dann wieder nicht. Aber in den Strukturen, in den Systemen wird das noch gar nicht abgebildet. Und ich glaube schon, dass es wichtig ist, Sichtbarkeit zu schaffen. Ich bin jetzt nicht die Frau geworden an dieser Position, aber ich wünsche mir so sehr eine Frau an der Spitze des 1. FC Köln irgendwann, weil ich schon noch davon überzeugt bin, dass es zum einen diesem Club gut tun würde, aber gleichzeitig auch, dass es die Stadtgesellschaft abbilden würde, dass es unseren Club abbilden würde, dass es einfach so viel mehr abbilden würde. Und die 3, die es jetzt geworden sind, super, aber ne, dass es so viel mehr abbilden würde. Und ich glaube, für all die jungen Frauen da draußen und auch erwachsenen Frauen wäre das ein schönes Zeichen, wenn irgendwann mal eine Frau an der Spitze auch unseres geliebten 1. FC Köln steht.
Und ich bin mir ganz sicher, diese Frau wird es geben. Und wenn nicht du es wirst, dann jemand anders, der mit Sicherheit dann irgendwann mal sagen wird. Und zum Glück hat die Tuba damals schon vor so vielen Jahren für mich den Weg so ein bisschen freigekämpft, weil danach konnte ich ihn leichter gehen. Und das ist das, was du immer wieder machst. Also es ist wirklich sehr beeindruckend zu sehen, dein Weg bisher. Und wir sind natürlich ganz gespannt, wie es weitergeht. Wir haben bei uns im Podcast immer die Tradition, dass wir von unserer vorherigen Gesprächspartnerin für die nächste eine Frage mitnehmen. In deinem Fall bekommst du jetzt eine Frage von Tanja Schewtschenko. Die wird dir was sagen, Eiskunstlauflegende, du nickst natürlich gerade auch, außerdem große Schauspielerin. So, und sie hat mir folgende Frage für dich mitgegeben.
Sportschau F. Die Frage an dich.
Hallo Tuba, gab es einen Moment, in dem du kurz davor warst aufzugeben und was hat dich weitermachen lassen?
Erstmal danke, Tanja, für diese Frage. Puh, gab es einen Moment, also ich glaube, so aufgeben, ich finde das schon ein hartes Wort, finde ich persönlich. Es gab Momente, wo es, also aufgeben glaube ich nie. Also nicht dieses so aufgeben. Aber es gab Momente, wo es sehr herausfordernd und schwierig war. Vor allem dann, wenn irgendwie man das Gefühl hatte, dass an einen keiner mehr glaubt oder aus finanziellen Gründen oder wie auch immer. Aber dieses Aufgeben kam irgendwie nie in Frage, sondern dann eher so dieses, und das, da spielt dann vielleicht doch auch die Erziehung und dieses Großwerden in dieser Großfamilie eine Rolle, Mittel und Wege zu finden, um eine perfekte Lösung zu haben. Und deswegen habe ich da dann immer eher überlegt, okay, wie kann ich die Situation so verändern, dass sie für mich jetzt am besten ist? Und natürlich hatte ich auch echt harte Momente in meinem Leben und heftige. Und es gab in meiner Jugendzeit mal Momente, wo ich mich persönlich aufgegeben habe.
Was waren das für Momente?
Es war vor allem die prägendste Zeit zwischen 12 und 16 Jahren. Also das war so die Zeit, wo ich das Gefühl hatte, da bin ich komplett auch in so eine Opferrolle gegangen und habe auch so irgendwie mich selbst aufgegeben, habe dann nur noch das Lied gesungen, was alle von mir erwarten. So dieses, du wirst eh nie was, du schaffst es nicht, du kannst nichts. Und wo dann auch wirklich das auch von der von Lehrkräften kam in meine Richtung, wo ich viel gemobbt worden bin in der Schule, wo ich wenig Freunde hatte. Das war so eine Zeit, wo ich mich selbst aufgegeben habe und Da muss ich ehrlicherweise sagen, da hat mir der Fußball unglaublich geholfen. Weil ohne den Fußball hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft, weil es auch eine Phase war, wo ich mich nicht geöffnet habe, Menschen gegenüber. Weder meiner Familie noch anderen, sondern alles mit mir selbst ausgemacht habe. Dann frisst man das so in sich hinein. Dann steigert man sich auch in Dinge rein. Und als junges Mädchen, die ja sehr, wo es sehr prägende Zeit, sehr prägende Phase in einem Leben, im Erwachsenenwerden, war das schon so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, ja, okay, ihr denkt alle eh, aus mir wird nichts, dann wird aus mir auch nichts. Dann gebe ich mir jetzt keine Mühe in der Schule, dann baue ich halt nur noch Mist, dann höre ich auch nicht mehr zu, dann mache ich einfach gar nichts mehr.
Und dann kam der Fußball und hat dich da rausgeholt.
Definitiv, ja. Es war der Fußball. Also es war der Fußball, der mich da rausgeholt hat, weil er mir nochmal gezeigt hat, Tuba, du hast dein Leben selbst in der Hand. Du kannst selbst entscheiden, welche Geschichte du schreibst. Und meine Geschichte ist keine typische Heldengeschichte, sondern sie hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können.
Wir gucken jetzt einmal schon mal auf die nächste Folge hier im Podcast. Bei Sportschau F werden wir als nächstes mit der Extremschwimmerin Nathalie Pohl sprechen. Die war gerade auf Ibiza und hat einmal die komplette Insel umschwommen. 31 Stunden, 105 Kilometer, neuer Weltrekord. Und sowas macht sie einfach mal, weil sie Bock drauf hat. Sowas macht sie regelmäßig. So, du darfst mir jetzt für Nathalie wie immer an dieser Stelle noch eine Frage mitgeben.
Ja, Wahnsinn übrigens, Nathalie. Also Hochachtung, Heidenrespekt und Wahnsinn, was sie da leistet. Das ist schon krass, das muss man sagen. Also liebe Nathalie, hallo. Sehr beeindruckend, was du alles machst und schaffst. Und wir Frauen müssen oft doppelt so stark sein, um einfach da zu sein, wo wir hingehören. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Und wenn du da draußen im Wasser bist, fernab von allem, was bedeutet Stärke für dich in diesen Momenten? Und ist sie Kampf? Ist sie Frieden? Oder ist es etwas ganz anderes?
Die Frage, die bei uns im Podcast ja immer über allem schwebt, ist wirklich, was hat uns der Sport über das Sportliche hinaus fürs Leben mitgegeben? Also was sind Dinge, die du fürs Leben gelernt hast aus dem Sport? Wir haben schon ganz viel gehört, aber vielleicht nochmal in Schlagworten. Welche, sagen wir mal fünf Dinge, die du aus dem Sport gelernt hast fürs Leben?
Zusammenhalt, der Glaube an sich selbst, das ist jetzt ein Satz, aber der Glaube an sich selbst, vielleicht auch die Resilienz, Zugehörigkeit, Stärke und ein Ort, an dem die Welt noch in Ordnung ist und für den man aber auch immer wieder kämpfen muss, damit dieser Ort auch so bleibt.
Wie würdest du folgenden Satz beenden? Ohne Sport wäre mein Leben
nie so verlaufen, wie er verlaufen ist.
Sportschau F. Ein Podcast von WDR 5.
Wenn euch diese Podcast-Folge von Sportschau F gefallen hat, dann lasst uns doch sehr gerne eine Bewertung da oder auch ein Abo. Und wenn ihr dann gerade sowieso schon in der Podcast-App eures Vertrauens seid, dann guckt doch nochmal bei den Podcast-Kollegen von Die Paartherapie vorbei. Ich empfehle euch hier ja immer noch einen Podcast und dieses Mal ist es Die Paartherapie von NDR 2. Das ist ein Podcast über echte Paare und echte Probleme. Die sprechen zum Beispiel darüber, wie man nach einem Seitensprung wieder zueinander finden kann. Wie ist es eigentlich, eine Beziehung mit mehr als nur einer Person gleichzeitig zu führen? Wie klappt es mit einer Patchwork-Familie oder wie klappt es eben auch nicht? Also Die Paartherapie mit Paartherapeut Erik Hegmann und Host Maria Richter gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.